1989 wurde der rumänische Diktator Nicolae Ceaușescu gestürzt und gemeinsam mit seiner Frau Elena nach einem Schnellverfahren, in dem man die beiden zu Tode verurteilte, von Offizieren vor laufender Kamera erschossen. Es sollte aber noch ein Weilchen dauern, bis in Rumänien die Demokratie einkehrte und das Land sich dem Westen öffnete. 1990 sah ich einen Fernsehbericht über die erschütternden Zustände im rumänischen Kinderheim Chighit, das in Wahrheit ein Sterbelager war. Die Bilder gingen damals um die Welt. Sie zeigten die Waisenkinder, die in bitterer Kälte halbnackt ihrem Tod entgegendämmerten. Eingepfercht in Kerker und Zwinger. Unterernährt und verwahrlost. Viele konnten nicht sprechen, weil nie jemand mit ihnen redete. Viele konnten nicht laufen, weil sie in kleinen Gitterbetten keine Bewegungsfreiheit hatten. Man hätte sie gleich nach der Geburt töten sollen, sprach eine Pflegerin ins Mikrofon. Ich war geschockt, sprachlos, außer mir vor Wut und wusste doch im selben Moment, welche Bestimmung Odettes Geld besaß. Allerdings konnte ich mir auch denken, dass jetzt viele Schwindler und Verbrecher auf den Plan treten würden. Sie würden das Mitleid der Spender für sich ausnutzen, große Versprechungen und Ankündigungen machen, aber anstatt für eine Humanisierung der Zustände zu sorgen, die Millionen in der eigenen Tasche verschwinden lassen. Ich wollte mich vor Ort mit eigenen Augen von den Vorgängen überzeugen und eine seriöse Organisation ermitteln, die diesem himmelschreienden Elend tatsächlich ein Ende zu bereiten gewillt war. Schon ein paar Tage später flog ich nach Rumänien, doch bevor ich die verlorenen Kinder von Chighit nahe der Stadt Oradea aufsuchte, hatte ich noch einen anderen Termin auf dem Zettel. Mit einem Leihjeep fuhr ich über die grausigsten Straßen, die mir je untergekommen waren, zu den Karpaten, zu jenem Ort, von dem mir Margot Fournier erzählt hatte, dass sie dort Odette zum ersten Mal begegnet sei. Die Landschaft, meist durchzogen von Fichtenwäldern, raubte mir ob ihrer Pracht den Atem. Schluchten, Täler, ja selbst Felsmassive waren geradezu eingeschneit von einem übernatürlich leuchtenden Grün. Komplett moosbewachsene Bäume reihten sich gleich tausendfach aneinander. Widder und Bären mit ihren kleinen Jungen kreuzten am Straßenrand immer wieder meinen Weg. Schließlich gelangte ich zu dem Tal, wo diese mystischen Sexwesen ihre Heimat haben sollten. Und tatsächlich, dort in der Ferne erblickte ich nach einer Weile die Umrisse von so etwas wie einem Dorf. Ich stoppte den Jeep, stieg aus und näherte mich dieser Ansammlung von Hütten zu Fuß. Keine Menschenseele war zu sehen, und als ich inmitten der Holzklitschen stand, sah ich, dass sie allesamt verlassen worden und vielfach in sich zusammengefallen waren. Hier lebte seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. Ich hatte es nicht direkt erwartet, aber es mir erhofft. Dann passierte etwas. Ich sah es nicht mit meinen wirklichen Augen, nein, ich sah es durch mein inneres Auge. Vielleicht war es eine Einbildung, vielleicht aber auch der Geist, der diesem Ort innewohnte. Sie tauchten auf in einer funkelnden, regenbogenfarbigen Staubwolke. Obwohl sie in zerrissene Lumpen gekleidet waren und ihre Gesichter und Körper von Schmutzstriemen durchzogen, strahlten sie eine derartig unfassbare Schönheit aus, an die nicht einmal manipulierte Aufnahmen von Models in Modezeitschriften heranreichen würden. Sie standen paarweise in diesem unwirklichen Szenario reglos da und starrten mich durch ihre glühend blauen Augen an. Schemenhaft waren sie. Und dann wieder ganz scharf und kontrastreich. Ich hatte noch niemals zuvor solch attraktive Menschen gesehen. Das heißt, einmal, ja, einmal war mir solch ein Übermensch untergekommen. Aber dieser Mensch fehlte unter seinesgleichen. Ich kehrte zum Jeep zurück, holte die zwei Kanister Benzin von der Heckaufhängung herunter und tränkte damit jede einzelne Hütte. Dann brannte ich dieses verfluchte Geisterdorf nieder. In all dem Feuer um mich her tanzte und lachte ich wie ein Irrer und rief unter Tränen immer wieder nach Odette. Zum Schluss nahm ich aus der Jackentasche ihre weißen Abendhandschuhe mit großer Schleife und spitzen Einsätzen von damals, die ich die ganze Zeit aufbewahrt hatte, und warf sie mit ins Feuer.